Einfach mal SEO, der Podcast für Selbstständige, Blogger und kleine Unternehmen, die online sichtbar werden wollen. Mein Name ist Lisa und ich zeige dir, dass Suchmaschinenoptimierung keine Magie, sondern eine logische Konsequenz ist. Geht es darum, wie du durch Sicherheit besser ranken kannst. Und dazu habe ich mir eine echte Expertin eingeladen, die Caro, die ist IT-Security-Expertin. Und da reden wir vielleicht ein paar technische Dinge, aber auch Basics, die für dich und deine Website wichtig sind. Warum das für dich wichtig ist, wenn deine Website nicht sicher ist, dann möchte die Suchmaschine, zum Beispiel Google, dich einfach nicht ranken. Die wollen ja wirklich immer das beste Ergebnis für dich anbieten als User. Und wenn da eine unsichere Webseite oder eine gehackte Webseite dazwischen fällt, dann bist du leider nicht mehr im Pool drinne, beziehungsweise fliegst relativ schnell aus dem Index raus und kannst dann auch noch jahrelang davon profitieren. Und das wollen wir nicht. Aber erstmal sage ich Hallo, Caro. Hier noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wenn ihr Caro googelt, dann googelt bitte nach Caroline Desiree Töpfer, weil da findet ihr sie eher. Aber wir nennen sie jetzt einfach Caro. Also, hallo Caro, schön, dass du hier bist.
Hallo, vielen Dank für deine Einladung. Ja, du siehst, SEO ist ein großes Thema. Und ja, profitieren im negativen Sinne, ne? Also, wir wollen es natürlich vermeiden, dass Websites negativ auffallen und dann auch noch im Browser doof markiert werden.
Genau, auf jeden Fall, weil sonst muss man Reputationsmanagement betreiben und das dauert eine Weile.
Ja, und vor allem, man muss es ja zusätzlich zu allem anderen, was man sonst so zu tun hat. Du hast ja gesagt, du arbeitest auch viel mit Einzelunternehmern. Wir haben ja auch nicht gerade wenig auf der To-Do-Liste. Sich dann nebenbei noch darum zu kümmern, irgendwas wieder einzufangen, ist vielleicht ein bisschen undankbar. Möchte man vielleicht nicht.
Unbedingt. Genau, und vielleicht möchtest du dich auch mal kurz vorstellen, was du so machst, wie du zu dem Thema gekommen bist. Ich meine, Frauen in der IT sind schon recht selten und Frauen in der IT-Security noch recht seltener. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Also muss ich, um es verständlich zu machen, ganz weit ausholen. Ich habe letztens festgestellt, dass ich mich tatsächlich seit 20 Jahren mittlerweile mit Websites, Robotik, Programmierung und Netzwerken beschäftige. Das hat bei mir alles so als Hobby neben der Schule angefangen und dann habe ich da irgendwie Kurse belegt und mein erstes sozusagen Geschäftsmodell war damals eine Online-Plattform, wo sich Musikbands aus dem Kölner Raum vernetzen konnten, also noch so bevor Social Media und so ein Thema war. Und ja, seitdem beschäftige ich mich damit und habe dann einen ganz anderen Weg genommen, wollte eigentlich in den Bereich Wirtschaftsjournalismus. Hab da immer viel gearbeitet in der Medienbranche, habe dann Politikwissenschaften studiert mit einem Schwerpunkt auf Wirtschaft und habe in vielen auch internationalen Wirtschaftsunternehmen gearbeitet und mich immer gewundert, dass so aus meinem Hobby heraus irgendwie die Technik und was bei mir so zu Hause technisch los war, irgendwie mehr up-to-date war als das bei meinen Arbeitgebern. Also dass man da teilweise veraltete Geräte bekommen hat oder mit alter Software gearbeitet oder ich hatte auch ganz häufig, dass mich so Kollegen, Kolleginnen zur Seite genommen haben oder abends nochmal, kannst nochmal länger bleiben, mir nochmal hier was mit Software erklären und wie das geht. Und habe dann immer gedacht, ja, das kann es ja irgendwie nicht sein, ne? Also Thema digitale Transformation und dann immer aber nur in den Abendstunden und versteckt. Und wir reden eigentlich nicht wirklich über Technik und Innovation, sondern nur so rumgewurschtelt. Und damit habe ich dann 2016 das erste Mal gegründet. Und habe dann erstmal Unternehmen beraten und auch viele Vorträge und Seminare gemacht, eben zu diesen Themen rund um die digitale Transformation. Und habe dann, weil ich selber ja auch immer an Projekten arbeite, also ich habe mich auch, bevor ich Sitraction, mein jetziges Startup, gegründet habe, immer viel mit Geschäftsmodellen auseinandergesetzt, habe ich mich quasi aus eigenem Interesse, beziehungsweise weil ich das brauchte für eine App-Idee, mit dem Thema Datenschutz und auch IT-Sicherheit näher auseinandergesetzt. Und wenn du halt seit einer Ewigkeit in diesem Internet rumwuselst, auch schon zu Zeiten, als es noch nicht so ganz strukturiert war und da ja jeder noch so ein bisschen mehr gemacht hat, was er so wollte und konnte, dann landest du halt relativ schnell beim Thema IT-Sicherheit beziehungsweise eher noch beim Thema IT-Forensik. Also wenn es darum geht, dass du vor allem Software genauer analysierst, die genau anschaust, auch Sicherheitslücken findest, weil du die eigentlich schon relativ natürlich findest. Also das kennst du selber auch, ne? Wenn dir jemand eine WordPress-Seite vor die Nase legt und da passt irgendwas nicht, dann wirst du es sofort finden. Und das ist im Endeffekt so der erste Ansatz auch, sich mit so IT-Forensik zu befassen. Und und dann waren so verschiedene Themen, also das Thema Lernen ist eins, was mich super interessiert. Nicht, weil ich so super gut in der Schule gewesen wäre, sondern weil ich die Diskrepanz zwischen, eigentlich sind die meisten Leute super neugierig und super lerninteressiert, zu warum machen viele Unterrichts- und auch Studiengänge da nicht so richtig Spaß. Hin zu diesem, dass wir in dieses lebenslange Lernen auch reinkommen müssen und dafür auch Technologien nutzen sollten, weil sich unsere Welt ja auch immer schneller verändert. Und bei diesem Bereich digitale Transformation kommt man dann eben auch sehr schnell dahin, dass das Mindset ein großes Stoppschild ist für sowas und eben auch das Thema Lernen. Also das Thema selber quasi sich immer in Frage stellen, Wissen in Frage stellen und erneuern. Und aus diesen ganzen Eindrücken und dieser Erfahrung ist dann eben Sidetraction entstanden. Und bei Sidetraction geht es halt in der großen Vision darum, eine globale Lernplattform zu schaffen, die quasi Lernen umdreht, also die nicht, wo es nicht darum geht, Menschen dazu zu zwingen, etwas zu lernen, zum Beispiel auch ihre Risikotrainings, auch ihre IT-Sicherheitstrainings zu machen, weil ein Arbeitgeber hinter ihnen steht und sie zwingt, sondern da ist die Idee, dass die Menschen sich freiwillig damit beschäftigen und dann eben auch einen besseren Lerneffekt haben. Und da ich natürlich in dem Bereich unterwegs bin und eben IT-Sicherheit auch ein großes Risikothema ist, bootstrappe ich das Ganze quasi über diese Kurse, über diese Inhalte zum Thema IT-Sicherheit, Datenschutz und halt immer auch aus der Business-Perspektive. Und habe dadurch natürlich dann auch wieder das Feedback, was ich dann wieder für meine Plattformentwicklung nutze. Und ja, lasse da quasi auch mein Cybersecurity-Wissen mit einfließen, um eben eine sichere Plattform aufzusetzen. Also du siehst, es sind ganz viele so gesammelte Eindrücke, ganz viele Synergieeffekte, woraus das Ganze so entstanden ist.
Mega gut. Aber ich muss auch zugeben, ich habe ja schon mal bei dir in einen Kurs reingeschaut. Das ist deutlich angenehmer und nicht ganz so trocken wie zum Beispiel eine IT-Sicherheitsvorlesung oder Einführung in einem Unternehmen, sondern mit den Kursen und eben auch den kleinen Tests, die du am Ende von jeder Lektion machst, kann man viel einfacher und eben auch besser lernen. Drum, ich finde das ein wichtiges Thema und mega unterstützenswert und freue mich, dass du da heute auch ein paar Worte im Hinblick auf Website-Sicherheit verlieren kannst.
Das freut mich. Du hast ja auch gesehen, ich mache ja auch mich selbst zum Affen. Also ich mache ja nicht den erhobenen Zeigefinger in meinen Kursen, sondern bringe ja dann selber auch so ein paar Sketche rein. Und das ist, glaube ich, auch für viele, gerade im Business-Bereich, noch so ganz, ganz ungewohnt, dass man eben Aspekte, wie man sie eigentlich eher von YouTube oder TikTok kennt, auf einmal böse in quasi beruflichen Weiterbildungskursen nutzt.
Ja, aber das ist doch wirklich so, wenn man Dinge drinne hat, die nicht natürlich sind, dann bleiben die viel enger in Erinnerung. Wenn da jetzt jemand dran steht und einfach was runterliest, dann wird das langweilig und geht's meistens zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Aber wenn du irgendwas machst, woran sich die Leute immer wieder erinnern, dann hast du alles richtig gemacht.
Ja, ich frage dann im Jahr nach, was dir aus dem Kurs noch im Kopf geblieben ist.
Ja, auf jeden Fall machen wir nochmal eine Abfrage mit einem virtuellen Kaffee. Aber wenn wir gerade schon dabei sind, Dinge, an die wir uns immer wieder erinnern, jeder kennt's, man loggt sich an der Website ein und klickt gleich mal beim Passwort auf für immer speichern, damit man möglichst schnell reinkommt und dann ist man drinne und bietet anderen auch die Möglichkeit reinzukommen. Was möchtest du dazu sagen?
Ich möchte sagen, nein. Gut zu wissen. Das Thema Passwort ist eins, was super polarisiert. Also ich glaube, ich kriege jede Woche mittlerweile Anfragen, weil es ja auch Thema in meinem Kurs ist. Und ich so die zwei Philosophien zu alles speichern und nichts speichern, also Passwortmanager ja oder nein, so ein bisschen mit drin habe. Da habe ich schon ganz viele Anfragen bekommen, dazu doch auch mehr YouTube-Videos und so zu machen. Es ist tatsächlich, also so wie mit vielen anderen Dingen, um halt IT-Sicherheit dauerhaft durchzusetzen, brauchst du eine gewisse Strategie. Und gerade wenn wir jetzt zum Beispiel an dein Business denken oder auch an die Einzelunternehmer, mit denen du ja viel arbeitest, ihr seid ja auch Multiplikatoren, ne? Also ihr habt ja dann auch nicht nur Logins von irgendwie einer Website, eurer eigenen oder halt so einem Kunden, sondern es sammelt sich ja auch mit der Zeit. Und es führt natürlich auf der einen Seite dazu, dass man sich wahrscheinlich irgendwann nicht mehr alles merken kann. Und ne, es übersteigt die menschlichen Passwortmerkfähigkeiten. Und auf der anderen Seite, dass natürlich aber, wenn ich das alles in meinem Browser speichere, ich einen riesen Goldschatz für Hacker ansammle, die natürlich auf unglaublich viele Seiten gleichzeitig zugreifen können, wenn sie nur einmal Zugriff auf den Rechner haben. Und dazu sei vielleicht noch gesagt, dass die Realität von Hacker nicht unbedingt ist, da sitzt jemand irgendwo im schwarzen Hoodie rum, sondern gerade so in Zeiten von Homeschooling oder auch so eine ganze Familie an einem Küchentisch, jeder macht so sein Ding und man tauscht vielleicht auch mal einen Laptop aus oder jemand guckt mal eben schnell was irgendwo bei dem Gerät, was halt gerade vor der Nase steht, sind Hacker auch immer mehr Familienmitglieder oder Kinder. Und also ich kann es dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, gerade Kinder sind extrem gute Hacker, weil sie ja sich noch gar nicht in diesen Arbeitsumfeldern oder irgendwelchen Compliance-Themen oder so befinden. Und denen tut es dann natürlich auch total leid, aber ja, der Schaden ist dann natürlich auch da, wenn die an Kunden-Logins oder sowas drankommen. Und wir hatten es ja eben auch schon so ein bisschen, also was auch immer mitschwingt, gerade wenn jemand als Dienstleister, wenn du vielleicht als Dienstleister für jemanden was machst oder wenn du als Dienstleister noch für einen anderen Dienstleister arbeitest, also ihr so eine ganze Kette habt an auch Verantwortlichkeiten, dann ist es eigentlich erstmal gar nicht so technisch, aber es sollte geklärt sein, wer ist für was zuständig und wer darf denn auch überhaupt ein Passwort haben. Also manchmal ist
auf jeden Fall
auch mal ganz empfehlenswert zu sagen, okay, das muss ja jetzt nicht jeder seinen eigenen Login bekommen, es muss nicht jeder ein Passwort haben, es muss Beispiel der Grafikdesigner, der mir 5 Bilder nachbearbeiten soll, weil die auf meine neue WordPress-Seite sollen, so warum braucht der jetzt einen eigenen Login? Ja, warum muss ich den da auch irgendwie noch mit drin haben? Soll das über WeTransfer schicken? Danke, wir bauen es ein. Ja, irgendjemand ist dann dafür verantwortlich, das einzubauen. Also ist auch eine Form erstmal der Datensparsamkeit, nicht jeden reinzulassen und dann eben auch sich, bevor man, am besten natürlich bevor man ein Projekt startet oder wenn es ein Update-Projekt ist, auch mal sich kurz zurückzunehmen und kurz einen Team-Call zu machen und zu besprechen, wie wollen wir das denn handhaben? Weil das eine ist natürlich das Passwort, das andere ist auch der zweite Faktor, also ne, Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aber auch da sehen wir in letzter Zeit gerade auch bei so YouTubern so Bypass-Attacken, also dass es einen zweiten, auch einen dritten Faktor gibt, aber der dann trotzdem über Social Engineering und Phishing quasi umgangen wird. Und was ein riesen Painpoint ist im Thema Zusammenarbeit und Passwort und zweiter Faktor, ist auch, dass du ganz oft eine Lokalisierung hast. Also du kennst das, wenn du E-Mails bekommst von Websites, wo steht, es hat jemand versucht, sich einzuloggen, Standort so und so. Wo dann quasi das getrackt wird. Und
ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall schon mal jeder bekommen.
Ja, also das ist bei Websites, auch bei Social-Media-Tools, ein riesen Painpoint, wenn es darum geht, in einem Team zusammenzuarbeiten und das gleiche Tool zu nutzen. Manche Anbieter haben das mittlerweile verstanden und machen dann so Team-Accounts, was natürlich aber auch ein Kostenfaktor ist. Und bei anderen muss man sowas wirklich am besten vorher mit in die Projektbesprechung nehmen und sagen, okay, wie lösen wir das? Also ist es vielleicht sinnvoll, dass nur eine Person wirklich auch den Login hat und damit den auch wiederherstellen kann, wenn irgendwas ist. Und die anderen wirklich nur zuliefern im Sinne von Material zu liefern, Input zu liefern, vielleicht zu beraten und so eben zu gucken, dass man das Projekt relativ schlank hält und sich dann nicht in die Nesseln zu setzen mit eben ganz, ganz vielen Verantwortlichen, die da irgendwie Zugriff haben könnten.
Ja, da habe ich auch noch zwei nette Geschichten. Zum einen war ich letztens bei einem Kunden, neuer Kunde auf der Website und habe erst mal gesehen, dass er 20 verschiedene Benutzer hatte. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, wer sind die? Ja, von alten Projekten und hier noch und da noch. Und dann haben wir erst mal aufgeräumt, weil ja, ich möchte auch nicht,
die sich jemals an dieser Website versucht haben.
Ja, genau. Also ich musste tatsächlich bei einem anderen Kunden auch mal die Agentur rausschmeißen, weil die dann wirklich Blödsinn getrieben hat. Die war böse, dass ich übernommen habe. Mhm. Und dann hat die da versucht, irgendwelche Plugins und Zeug. Also da, man kann ja mit gewissen Plugins auch nachvollziehen, wer und was, wo, wann gemacht hat. Und wenn jemand, der nicht mehr dafür bezahlt wird, plötzlich auf der Webseite was macht, dann hat das einen bitteren Beigeschmack. Und das musste ich tatsächlich schon mal tun. Und eine andere Sache, dann kommen immer Kunden her, wenn ich zum Beispiel auf die Search Console oder Google Analytics Zugriff möchte, sagen, ja, kriegst du meinen Google-Account? Und dann sage ich immer, nein, ich möchte deinen Google-Account nicht, weil da sind so viele sensible Daten drauf. Also überlegt wirklich, wem ihr euren Account gebt. Aber ich möchte die großen Accounts, die möchte ich gar nicht. Dann sollen sie mich lieber als Benutzer hinzufügen, ja, mit meinem eigenen Account. Aber ja, nicht irgendwelche Google-Accounts weitergeben. Und daher bin ich auch der Meinung, man sollte immer überlegen, wer braucht einen Account und wenn ja, wofür?
Ja, ich glaube, da sind wir bei einem anderen Thema, was wir eben auch schon mal angerissen haben, dass viele das einfach so ein bisschen falsch einschätzen, was sie vielleicht auch für technische Fähigkeiten haben und was sie auch von ihrer Zeit abgedeckt bekommen. Also, ne, bevor ich natürlich für eine Software oder eine Cloud-Lösung in dem Fall Account-Daten oder auch irgendwelche Zugriffe teile, muss ich mich ja natürlich eigentlich zumindest mal kurz informiert haben, was ich da eigentlich teile. Das machen super wenige Leute übrigens. Also kommst du in so viele krasse Firmendaten ran im Internet oder findest sie zufällig. Und da hatten wir es ja auch mit dem Thema Website-Betreuung, ne? Also dieses so, ja, ich lasse einmal im Jahr jemanden über meine Website gucken oder nee, bloß nicht, ich bezahle nur einmal und dann kümmere ich mich selbst. Das endet ja meistens darin, dass sich dann niemand mehr um die Websites kümmert. Übrigens auch bei größeren Projekten. Also wir haben zum Thema Jugendschutz ja so ein Projekt, wo ich auch immer mal wieder auf so geförderten Websites bin und die werden dann auch tatsächlich irgendwie einmal gefördert und ein Jahr gut betreut und dann irgendwo in den Tiefen des Internets vergessen. Das ist da auch relativ häufig.
Ja, da habe ich auch gerade eine aktuelle Story. Ja. Also einmal im Jahr trifft es ziemlich gut. Ich hatte da einen Kunde und da ist eine Agentur dahinter, die hat einen Dienstleistungsvertrag über eine jährliche Wartung. Das heißt, einmal im Jahr geht die Agentur auf die Website und macht Updates. Und ich habe schon zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Kunden angefangen habe zu arbeiten, gesehen, dass eine veraltete PHP-Version drauf ist und dass nichts aktualisiert wurde seit einem Jahr. Und er meinte dann, ach ja, die machen das auch nur einmal im Jahr. Und jetzt haben sie die PHP-Version jetzt im Oktober aktualisiert auf 7.4. Und 7.4, da läuft der Sicherheitssupport im November bereits aus. Das heißt, wenn die erst nächstes Jahr im Oktober wieder draufschauen, dann haben wir schon wieder 19 Monate, ohne dass ein Update gemacht wurde und dass eine unsichere Version rumliegt. Und daher empfehle ich nicht einmal nur im Jahr Updates zu machen.
Nee, also ich glaube, das macht auch total Sinn. Gerade zum Beispiel bei Experten, Expertinnen wie dir, ne, du machst ja, hast dich ja auf WordPress auch sehr spezialisiert und hast da eben auch einen guten Überblick. Und wenn du halt sagst, du machst das monatlich und dann eben auch aktuell, ist das für dich halt ein kleiner Handgriff sozusagen, aber für viele Kunden wäre das natürlich ein, wenn man es ernst nimmt, dass man sich ins Thema erstmal einarbeitet, dass man sich das auch irgendwie dran denkt oder sich Newsletter abonniert und Alerts abonniert, dass man überhaupt eine Info bekommt, wenn es eine neue Version gibt. Und gerade im Cyberbereich, was wir vor allem in den letzten 2 Jahren viel gesehen haben, war ja auch gar nicht, dass die eigentlichen Basis-Updates so sehr das Problem waren. Die kann man ja auch relativ gut automatisieren, aber es gab ja verschiedene Sicherheitslücken. Also wenn wir letztes Jahr 2021 im Dezember war ja das große Log4j-Thema, was immer noch aktuell ist, wo halt diese Kombination aus bestimmten Java-Apps und Apache-Servern Probleme gemacht hat, die teilweise auch immer noch nicht gepatcht sind. Also das sind ja so Spezialthemen, wo Kunden, die das so nebenbei versuchen zu machen, irgendwann gar nicht mehr hinterherkommen. Also weil sie entweder gar nicht so tief in der Infrastruktur stecken oder vielleicht vor Jahren mal irgendwie eine App beauftragt haben und gar nicht wissen, ja, was ist da für ein Server dahinter, wer hostet den überhaupt, wer ist da zuständig. Und ich glaube, da müssen wir einfach viel öfter drüber sprechen, dass, ich meine, das merkt ja auch jeder selbst, auch wenn man irgendwie für ein technisches Thema Experte, Expertin ist, dass man eben alleine das Thema IT oder Technik nicht alleine komplett abgedeckt bekommt, ne, sondern dass man da schon mit super vielen Kollegen, Kolleginnen zusammenarbeitet. Und da verstehe ich manchmal auch nicht, warum Leute, die einfach richtig gut sind in irgendwas komplett anderem, also sei es irgendeine Art von Unternehmensberatung oder Coaching oder Sport oder wie auch immer, die dann halt eine Website haben oder eine App, warum die sich dann, also warum man da auf die Idee kommt, dass man sagt, so den Technikteil mache ich eben auch noch kurz mit, so bis es dann schief geht zum ersten Mal.
Ja, aber das ist es tatsächlich so. Ja, ich mache mir mal schnell eine Website, ich mache das alles oder ich mache denen eine Website. Manche gehen auch tatsächlich her und lassen sich professionell eine Webseite erstellen und dann wird die selber betreut, weil das spart ja Kosten. Da muss man nicht monatlich irgendwie Geld zahlen, sondern ein bisschen auf Updates rumklicken. Das kann ja jeder. Sind ja oft nur ein paar Buttonklicks. Aber dann fängt schon an, ein Update läuft schief, Backup wurde nicht gemacht. Und was dann? Also wenn ich ein Update mache und ein Backup habe, dann kann ich das zurückspielen. Und wenn die Datenbank kaputt geht, dann kann ich die auch mal schnell richten, weil ich einfach das technische Know-how habe. Aber viele sind dann überfordert und trauen sich auch gar nicht, Updates zu machen, wenn mal was schiefgegangen ist.
Ja, ja, ich glaube, das ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
Ja, auf jeden Fall. Gehen wir zu einem nächsten Punkt. Und zwar hatte ich vor kurzem eine Podcast-Folge mit dem Andi. Der hat über Performance geredet und da haben wir auch drüber geredet, was passiert, wenn plötzlich ganz viel Performance auf der Website ist, also sprich ganz viele Website-Besucher. Ist ja oft eine schöne Sache, zum Beispiel, wenn man einen TV-Auftritt hatte oder im TV genannt wurde. Da hatten wir ja dieses Beispiel mit Wer wird Millionär mit der Schwester vom Andi, die ganz viel Traffic bekommen hat.
Mega gutes Beispiel, richtig gutes Performance-Beispiel.
Das kann eine positive Sache sein, aber viel Traffic kann auch einen bitteren Beigeschmack haben, wenn sowas nicht passiert ist. Das heißt, wenn man nicht im TV erwähnt wurde, sondern weil jemand versucht, deine Website lahmzulegen, indem ganz viel Traffic drauf gefeuert wird. Und in der Fachsprache nennt man das DDoS-Angriff, aber die Caro, die kann da noch mehr dazu sagen.
Ja, also zuerst sollte man die Performance seiner Website tatsächlich ein bisschen im Blick haben. Beziehungsweise die Frage ist, ob man das dann eben selber im Blick hat oder ob der Dienstleister das im Blick hat und da vielleicht auch ein bisschen ein Alert bekommt, wenn irgendwas in eine komische Richtung läuft. Das ist grundsätzlich keine schlechte Idee, weil es gibt ja dadurch, dass wir auf der IT-Sicherheitsseite oder auf der IT-Administrationsseite und auf der, sag ich mal, entgegengesetzten illegalen Seite die gleichen Tools oft nutzen, immer die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel, um meine eigene Website zu testen, ein Sicherheitstool einsetze, was auch versteckte Seiten oder auch ältere Beiträge oder so dann wieder aufspürt und auf einmal habe ich da Traffic drauf und denke mir so, ah, okay, und merke dann im zweiten Gedankengang, dass ich das selber veranlasst habe oder merke eben, dass es nicht selber war, weil eben jemand genau so ein Tool auch nutzen kann, um sich mal anzugucken, was es da so gibt und was da so möglich ist und was man mit der Seite so anstellen könnte, wie eben die Infrastruktur dahinter ist. Und das ist eigentlich so immer der erste Punkt, dass man nicht in Panik verfallen sollte, wenn man auf einmal viel mehr Traffic hat. Im besten Fall hat man natürlich so jemand wie den Andi dahinter, der einfach sofort sieht, okay, woran lag's und sich dann mit seinem Team auch drum kümmern kann. Und ansonsten sollte man in der Lage sein, herauszufinden oder sollte mit Leuten zusammenarbeiten, die in der Lage sind, herauszufinden, ob das ein sogenanntes False Positive ist. Also ob das tatsächlich organischer Traffic ist, eben zum Beispiel nach diesem Fernsehauftritt. Und bei ihm war ja noch das Thema, dass er ja die Seite auch hostet. Also, dass er quasi die Seite auch für Skalierbarkeit aufgesetzt hatte und quasi die dann tatsächlich mal abgerufen wurde und das sozusagen für ihn auch ein ganz cooler Test war, ob die Seite, ob da alles so groß genug skalierbar ist. Und es hätte natürlich aber auch sein können, dass es eben, wenn wir davon ausgehen, dass eben in der ganzen Kette, also eine Website ist ja nicht einfach nur so im luftleeren Raum, sondern ich habe ja einen Hoster dahinter oder im schlimmsten Fall noch einen selbst aufgesetzten Server irgendwo rumstehen und habe dann ja auch verschiedene Software-Layer, die dahinter liegen. Und wenn ich da tatsächlich jetzt, sagen wir mal, super 2000er-mäßig noch unterwegs bin, ohne irgendwo eine Barriere reingehauen zu haben, dass eine DDoS-Attacke überhaupt möglich ist auf die Seite, dann kann das natürlich auch ein Angriff sein. Das ist erstmal das Erste zu prüfen, was ist es hier tatsächlich? Ist es positiv oder negativ? Und dann ist eigentlich das Nächste, wenn man das nicht selber kann, einen kurzen Draht zum Hoster zu haben. Also das ist tatsächlich eins der Dinge, wo viele Hoster auch noch ein bisschen nachhelfen können mit ihrem Service. Also die haben ja oft einen First-Level-Support. Das heißt, im schlimmsten Fall würde der Kunde, wenn er halt selber sieht oder der entsprechende, sagen wir mal, Grafikdesigner, der die Website macht, der vielleicht technisch nicht so super affin ist, sehen würde, ich habe da irgendwie zu viel Traffic, dass man beim Hoster mal nachfragt, was denn das sein kann und sich da irgendwie Hilfe holt. Und da wäre es tatsächlich eigentlich besser, das rate ich zumindest meinen Kursteilnehmern, dass die in ruhigen Zeiten, wenn eigentlich nichts los ist mit der Website, die natürlich vernünftig aufsetzen und sich auch gleich einen Security- oder Forensik-Kontakt geben lassen. Also dass die nicht immer mit jeder sehr spezifischen IT-Sicherheitsanfrage durch den First-Level-Support müssen, weil der da meistens nicht helfen kann und weil ich dann ja Zeit verliere. Also weil der First-Level-Support mir dann mit meiner spezifischen Anfrage natürlich versucht, einen Kontakt zu suchen. Und dann brauche ich vielleicht 3 Tage, um rauszufinden, ob das jetzt organischer Traffic war oder ob das tatsächlich eine Attacke war, die ich dann ja auch nicht mehr eingefangen kriege. Und da verliert man einfach unglaublich viel Zeit. Also das ist eigentlich so das Beste, was man da machen kann, vor allem eben zum Beispiel als Einzelunternehmer, der sich jetzt nicht 24/7 um Technik kümmert oder kümmern möchte, ist wirklich im Vorhinein sich professionelle Hilfe zu holen, diese Seite aufzusetzen, im Vorhinein die entsprechenden Kontakte zu haben, zu Dienstleistern, aber auch direkt zu den Hostern, zu den wirklich Infrastrukturfirmen sozusagen, mit denen man da zusammenarbeitet, um dann eben eine ganz kurze, ja, im wahrsten Sinne Telefonkette zu haben, um herauszufinden, was passiert. Gilt halt nicht nur für vermutete DDoS-Attacken, gilt halt eigentlich für alles, was so bei Websites passieren kann, vor allem, weil ja immer mehr Leute auch ihre Websites zu Kursplattformen machen oder Membership-Plattformen oder so, wo halt wirklich Kunden- und Zahlungsdaten auch drauf liegen. Also wo es dann nicht mehr nur geht, dass man irgendwie seine Blogbeiträge verliert, sondern wo es halt wirklich ans Eingemachte geht und wirklich ans Geschäftsmodell, ans Risiko.
Ja, also definitiv ist das auch eine Sache, die mega wichtig ist. Und du hast jetzt schon so ein bisschen angeteasert, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, also wenn wirklich schon was passiert ist und Kundendaten eventuell weg sind, was empfiehlst du dann da zu machen? Also außer natürlich diese kurze Kette zu nutzen oder vielleicht auch den Kunden direkt Bescheid zu geben, hey, da ist was passiert. Gibt es noch irgendwas, was man machen kann?
Ja, also nochmal, es ist nochmal zu betonen, dass man wirklich vermeiden sollte, dass das Kind in den Brunnen fällt, weil das ist jetzt natürlich eher dann so der regulatorische und Compliance-Part, aber wir haben in letzter Zeit auch super viele Firmen gesehen, die wirklich dann bis hin zur Insolvenz beantragen mussten, weil ihnen Daten gefehlt haben, also weil dann Kundendaten fehlen, Produktionsdaten fehlen, dann ist natürlich gerade im technischen Bereich, wenn jemand selber etwas Technisches anbietet oder halt Websites für andere anbietet oder ne, irgendwas, was auch mit anderen Leute Sales- und Marketingstrategien zu tun hat, also immer mit sensiblen Kundendaten, ist natürlich so ein Angriff auf die eigene Website oder auf die eigene Infrastruktur auch ein Riesenproblem, so ein Geschäft weiter zu betreiben, weil mittlerweile eigentlich ja alle so ein bisschen dieses Cover-Your-Ass-Spielchen spielen. Also das heißt, gerade die größeren Unternehmen, mittlerweile auch die Mittelständler, haben alle Fragebögen, fangen damit an, wenn sie überhaupt noch mit kleineren Firmen zusammenarbeiten oder mit Freelancern, dass sie sich halt auch ja Dinge beschreiben lassen, Fragebögen ausfüllen lassen, dass das alles schon im Vorhinein in Sachen Haftung geklärt wird, dass man halt schon ein bisschen vorbaut, damit ne, man am Ende irgendwen hat, den man verantwortlich machen kann, der im besten Fall nicht bei einem im eigenen Haus sitzt. Und das sollte man wirklich ernst nehmen, weil wenn man sich das ganze Thema IT-Sicherheit und auch Strategie und politischer Wille dahinter anguckt, dann läuft das alles so ein bisschen in die Richtung, wie es auch mit dem Datenschutz gelaufen ist. Also, dass du im Endeffekt immer weniger Leute hast, die das wirklich überhaupt technisch bewerten wollen und können, aber dass du einen riesen Überbau bekommst in Sachen Compliance und Haftung, weil eben auch die Cyberversicherungen nicht mehr alles zahlen und weil da wirklich einfach dann sich einfach Dinge zugeschoben werden, man Gerichtsverfahren beobachtet und so weiter. Also da ist gerade unglaublich viel Musik drin in diesem Thema. Und jeder, der halt vor allem langfristig so ein seriöses Geschäftsmodell betreiben möchte, sollte einfach den Fokus darauf haben, lieber mal im Vorhinein mehr Zeit zu investieren, auch wenn man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie, warum mache ich das, ne? Hier läuft doch alles und so. Lieber Risikomanagement zu machen, als dann nachher ein Problem zu kriegen mit der Website oder eben noch schlimmer mit der eigenen Kundendatenbank und oft ja auch Forschungs- und Entwicklungsinhalten. Also man darf ja nicht vergessen, dass viele Unternehmen ja auch immer noch Forschen und Patentdaten haben, die oft dann eben auch betroffen sind, wenn irgendwas passiert. Das ist ja nicht, dass da irgendwo eine Brandmauer dazwischen ist, sondern bei vielen ist ja wirklich mittlerweile alles connected, oft auch aus Unwissenheit. Und wir sehen einfach auch bei den Angriffen, dass Hacker mittlerweile einfach auch über längere Zeit und über Social Engineering, wenn sie irgendwo reingekommen sind und irgendwo eine Einflugschneise gefunden haben, dann auch schnell in anderen Geschäftsbereichen landen. Also das lässt sich auch nicht mehr so sagen, dass ja, da wurde nur die Website gehackt, sondern da ist dann eigentlich immer die Frage, ja, wie weit geht's denn und wurde es schon bemerkt oder nicht? Also das lässt sich auch nicht ausschließen, dass es dann bei der Website bleibt.
Ja, also das hängt oft auch alles zusammen. Und man sollte alles, was so geht, schützen, unterstütze ich genauso. Also nicht sagen, hey, ja, wenn es passiert, dann rufe ich die Caro an, die richtet das schon.
Nein, das wird so nicht passieren. Nein, nein, nein.
Genau, also
die Caro das ist ganz bewusst ein präventives Geschäftsmodell. Also eins, wo es darum geht, Leuten das vorher zu erklären. Und die Caro kennt auch die Wartelisten bei anderen IT-Sicherheitsexperten und Forensikern. Also erstmal jemanden zu finden, den man anrufen kann und darf, wenn irgendwas passiert ist. Das wird gerade in Deutschland schon immer schwieriger. Es fehlen weltweit 3,5 Millionen IT-Sicherheitsexperten und Expertinnen. Also auch die wachsen nicht auf Bäumen. Und die wenigsten haben Lust, sich mit einer chaotischen Infrastruktur zu befassen und die allerwenigsten mit einer chaotischen Infrastruktur, die gehackt wurde.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Drum guckt, dass ihr euer Zeug sauber haltet und dass ihr euch auch ein bisschen mit diesen Themen beschäftigt. Oder wenn ihr euch nicht damit beschäftigen wollt, dann beauftragt jemand, der sich damit auskennt. Weil das ist unglaublich wichtig, dass man das richtig macht und nicht nur so halbherzig. Und wenn man jemand an der Hand hat, der sich damit auskennt, der kann dir persönlich dann auch mal auf die Finger klopfen, wenn was nicht passen sollte. Aber wichtig wäre wirklich, dass man dieses Thema nicht außer Acht lässt und auch nicht auf morgen verschiebt, sondern lieber heute machen wie morgen. Und wir haben es vorher schon mal angesprochen, die Caro hat da ganz tolle Kurse. Also gerade zum Beispiel auch Thema IT-Sicherheit, die Basics, da findet ihr alles, was ihr braucht. Und habt mal so einen kleinen Einblick in dieses große Feld und mit diesen Basics könnt ihr auch wirklich eine gute Basis aufbauen, die weiter auch zu Websites oder zu Unternehmen oder zu Datenschutz geht. Caro, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wo findet man dich denn?
Also man findet natürlich auf der Sitetraction-Website, auf sitetraction.com, alles, was ich so mache. Man, ehrlich gesagt, können wir sicherlich auch nochmal diskutieren, aber ich habe das Gefühl, dass das Websites immer mehr eigentlich eher eine Linksammlung sind. Also die meisten von euch, auch wenn ihr der Lisa vielleicht auf LinkedIn folgt, haben mich da vielleicht auch schon mal wahrgenommen, so in der Kommentarspalte. Das ist, finde ich, immer noch
bestimmt
ein aktiver Kanal. YouTube finde ich gerade auch immer mehr für Business-Themen relevant, finde ich auch ganz spannend. Bin ich auch dabei, meinen Kanal aufzubauen. Instagram ist, finde ich, ist auch so ein spannender neuer Kanal. Gibt's auch das Profil Sitetraction. Da gibt's auch so kleine Ausschnitte, kleine Reels aus den Kursen, die sich interessanterweise Tausende von Menschen angucken. Ist auch für mich gerade ganz interessant. Und was ihr auch gerne machen dürft, Lisa, ich weiß nicht, wie es bei dir bei TikTok aussieht.
Ich bin zu alt, sage ich immer. Also ich habe mich noch nicht traut anzumelden. Vielleicht mache ich das noch irgendwann, aber so wie es sich anhört, hast du TikTok. In dem Fall würde ich deinen TikTok-Kanal auch verlinken.
Ich hab TikTok und ich habe mir tatsächlich überlegt, also ich habe ja quasi drei Themen, um die sich mein Businessleben so ein bisschen dreht. Das ist ja einmal digitale Geschäftsmodelle, Digital Business, natürlich IT-Sicherheit und das Thema lebenslanges Lernen. Und ich habe tatsächlich auf TikTok mir das Thema lebenslanges Lernen rausgesucht, weil ich dazu mehr machen möchte und habe dann gemerkt, dass entgegen Instagram auf TikTok irgendwie meine Ausschnitte aus den Kursen so ganz durchwachsene View-Zahlen haben und habe mir dann überlegt, ich mache, glaube ich, demnächst mal einen TikTok-Kanal, wo es wirklich eher um das Thema Lernen geht und wie Menschen lernen und warum man das anders machen sollte und was eben unsere Plattform da in Zukunft auch kann. Also wer auf TikTok unterwegs ist, future-learning, gerne mal vorbeischauen. Und wenn ihr da schon irgendwie cool Insights habt und total Fame auf TikTok seid und so, ich lerne das gerade kennen. Ich gucke mir die Szene gerade teilweise ganz entgeistert an. Ich habe letztens gelernt, dass die Elevator Boys nur Aufzug fahren und nicht singen und war ganz schockiert. Weil ich
ja, also das kenne ich auch, aber dann aus anderen YouTube-Formaten, die sich über TikToker lustig machen.
Ja, also ich hatte drum, ehrlich gesagt, ich habe also meine größten Learnings waren bisher, dass Pamela Reif in ihren Videos nicht spricht und dass die Elevator Boys nicht wie hier so Backstreet Boys, Us Five oder so singen, sondern dass sie wirklich nur Aufzug fahren und aber sehr erfolgreich.
Ja, jeder so sein Geschäftsmodell. Da finde ich vielleicht dein Geschäftsmodell doch etwas sinnvoller als nur Aufzug zu fahren. Aber es gibt für jede Nische gibt es eine Zielgruppe.
Ja, die Frage ist kurzfristig oder langfristig, ne? Also die Frage, was wird aus aufzugfahrenden TikTok-Influencern in 20 Jahren? Fahren die dann was anderes? Oder ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, ich finde es.
Vielleicht fahren sie dann Gangway.
Ja, nein, also ich kann dir sogar noch ein paar Zahlen mitbringen. Ich hatte nämlich eben wieder ein Thema, wo ich dringend auch nochmal drüber nachdenken muss. Wir haben ja gerade so ganz viel Generation Z-Bashing auf LinkedIn vor allem auch, ne? Also wo dann ältere, es tut mir leid, aber es sind meistens ältere Männer, irgendwie sagen, ja, die jungen Leute, die wollen angemessen viel Gehalt und weniger arbeiten und die wollen so eine Work-Life-Balance haben. Das hatten wir auch nicht. und so andere Themen. Und jetzt hat man tatsächlich wohl rausgefunden, dass die Generation Z oder auch die Digital Natives, zu denen wir auch gehören, und zwar mehr mit Technik umgehen, aber nicht unbedingt mehr einen Fokus auf IT-Sicherheit haben. Also dass sie mit den Geräten, die sie zum Arbeiten bekommen, schlechter umgehen als mit ihren eigenen. Und das fand ich auf der einen Seite natürlich schockierende Zahlen und auf der anderen Seite ganz interessant, wenn man sich überlegt, dass das ja auch eine Generation oder mehrere Generationen mittlerweile sind, die sich halt aufzugfahrende Menschen auf TikTok angucken, aber dann teilweise 2 Stunden vor einem Bildschirm sitzen sollen, um einem älteren Herrn in Krawatte dabei zuzugucken, wie er IT-Sicherheit erklärt, ne? Also so diese Diskrepanz finde ich auch immer ganz spannend. Ich weiß nicht, merkst du
das? Ja, man muss die Formate auch anpassen.
Ja, merkst du das bei deinen Kunden auch? Du nimmst ja auch gerade einen Online-Kurs auf, ne? Also das ist ja auch sicher, das so ein bisschen anders konzipiert.
Ja, genau. Also ich habe jetzt so ein paar Formate gefunden, die richtig gut bei meinen Kunden funktionieren. Ich würde da vielleicht jetzt noch einen kleinen Schwenk machen. Ich war ja früher mal Softwareentwicklerin und da war ich letztes Jahr in einem Unternehmen und wollte eine neue Oberfläche machen, eine Web-Oberfläche. Und dann hieß es zu mir, nee, das haben wir schon immer so gemacht. Unsere Kunden verstehen dieses Moderne nicht. Und da habe ich mal genauer nachgeschaut und die Kunden, die das anwenden, die sind tatsächlich zwischen 20 und 30 und ich bin mir sicher, dass die das verstehen. Aber in vielen Unternehmen ist halt noch das im Kopf so, das haben wir schon immer so gemacht, dann wird es auch weiterhin so funktionieren. Wenn das so wäre, dann müsste ich jetzt ein Buch schreiben, ein ganz trockenes Buch über das Thema, wo ich jetzt einen Online-Kurs mache. Ja. Ich weiß aber, dass meine Zielgruppe ein bisschen anders tickt und ich habe wirklich in vielen 1-zu-1-Gesprächen jetzt auch rausgefunden, die mögen kurze, knackige Erklärvideos und sie mögen es auch, wenn sie ein paar Aufgaben bekommen, wo ich sie einfach begleite und mal auch so eine Art Test danach mache.
Ja.
Weil sonst machen die nicht mit.
Ja. Ja, ich hab's ganz übertrieben. Ich habe ja schon erzählt, du hast ja schon aus dem Basiskurs berichtet. Ich bin ja gerade an meinem Solopreneur-Kurs dran. Und der startet tatsächlich, also ich habe ja so ein Toolkit entwickelt, wie man halt seine IT-Infrastruktur relativ schnell, auch mit Hilfe von vielleicht einem Werkstudenten oder Praktikanten, dokumentiert bekommt. Und es gibt natürlich den Basiskurs und das sind natürlich schon die ersten 2 Aufgaben, ne, um eine gute Basis selber zu haben, dass halt jeder Bescheid weiß und dass jeder eine vernünftige Dokumentation hat, weil dann haben wir zum einen gleich eine Basis, um IT-Sicherheit wirklich am quasi lebenden Geschäftsmodell zu bearbeiten und, das ist ja in der aktuellen Zeit gerade auch nicht so unwichtig, die können natürlich ihr IT-Budget optimieren, also das mache ich auch immer zum Jahresende anhand der gleichen Daten, dass ich halt auch mal gucke, was habe ich noch so an Schatten-IT oder was zahle ich, was ich nicht brauche und das einfach einmal rauszuschmeißen oder auch mal Domains auszusortieren, weil die sich immer irgendwie ansammeln. Und das natürlich auch gleich mal eine Aufgabe zu Beginn. Da bin ich aber gespannt, ob das so die meisten machen. Also ich würde wetten, dass vielleicht so 20-25% der Teilnehmer, Teilnehmerinnen das machen, weil sie eben auch den Mehrwert für Unternehmen sehen und viele das wahrscheinlich erstmal aufschieben, bis sie den Kurs sind ja dann 5 Stunden zu Ende gemacht haben und dann vielleicht erst verstehen, ah, okay, das hilft mir wirklich nochmal da weiterzukommen und in die Tiefe zu kommen. Ich werde berichten, wie viele Aufgaben man den Leuten zumuten kann.
Oh ja, unbedingt. Mach das und du kannst ja alles noch anpassen. Also die Modon-Formate, die sind ja relativ agil und flexibel. Und wenn du merkst, es funktioniert nicht, dann machst halt einfach noch eine Aufgabe zwischendurch oder ein Video zwischendurch.
Ja, dann funktioniert ja. Muss ich einfach noch einen Sketch aufnehmen und nochmal einmal über mich lachen, um die Leute wieder zu motivieren, nervige Aufgaben genau. zu erledigen.
Ja, super. Ich freue mich riesig, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Gerne wieder. Ich bin immer offen für Themen und möchte in diesem Fall Tschüss sagen.
Danke dir. Und ja, wir können ja vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass die sich noch nicht bei dir gemeldet haben, wegen der regelmäßigen monatlichen Betreuung, da jetzt nochmal die Möglichkeit haben. Und wer dann noch tiefer in das Thema IT-Sicherheit einsteigen möchte, der kann sich dann bei mir melden.
Genauso machen wir es. Alle Links wie immer unten in den Shownotes. Und in dem Fall bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.